Wir möchten uns in dieser und den nächsten Lehreinheiten Gedanken machen zum Gebet. Gebet ist persönliche Kommunikation mit Gott. Diese Definition ist nicht so kompliziert. Ich denke, es ist sehr einfach zu verstehen, was Gebet ist. Nämlich ganz einfach sprechen mit Gott. Ich mache jetzt drei Einheiten zum Thema Gebet. In dieser ersten Einheit geht es ums Grundsätzliche zum Gebet. So die Frage, warum möchte Gott eigentlich, dass wir beten? Zu wem sollen wir beten? Dann noch ein paar praktische Dinge. Was ist so die äußere Haltung, die wir einnehmen sollen, wenn wir beten? Sollen wir leise oder laut beten? Alleine oder in der Gruppe? So die erste Einheit. In der zweiten Einheit geht es dann um die Inhalte unseres Gebets. Also was sollen wir beten? Und die dritte Einheit, da stellen wir uns die Frage, was kann Gebetserhörungen verhindern? Schauen Verheißungen an zum Gebet, auch Bedingungen und was auch der Erhörung von Gebeten gemäß der Bibel im Weg stehen kann. Wir beginnen jetzt aber in der ersten Einheit mit dem Punkt Grundsätzliches zum Gebet, der ersten Frage, warum möchte Gott, dass wir beten? Also dass Gott will, dass wir beten, ist, so meine ich in der Bibel, ja keine Frage. Es ist völlig klar, Gott will, dass du mit ihm redest. Aber warum will Gott eigentlich, dass wir beten? Will Gott herausfinden, was wir denken, wie wir uns fühlen, was wir benötigen, was wir uns wünschen? Gibt es eine klare Antwort? Nein, ganz sicher nicht. Matthäus 6,8 heißt es, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott ist allwissend. Wenn wir mit ihm reden, können wir ihm nichts sagen, was er nicht schon wüsste. Also wenn ich mit Gott rede, dann bekommt Gott dadurch kein zusätzliches Wissen, das er nicht schon gehabt hätte. Wir können Gott auch nicht belehren, wir können Gott nur sagen, was er schon weiß. Aber warum will denn Gott nun, dass wir mit ihm reden? Und da gibt es mehrere Gründe. Auf drei Gründe möchte ich eingehen. Erster Grund, weil das Gebet unser Vertrauen zum Ausdruck bringt und ein Mittel ist, durch das unser Vertrauen auf ihn zunehmen kann. Also wenn wir beten, bringen wir unser Vertrauen ihm gegenüber zum Ausdruck. Unser Gebet zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Also wenn ich bete, dann zeige ich, ich bin von Gott abhängig. Ich spreche jetzt mit ihm. Und ich bringe auch zum Ausdruck, indem ich bete, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Ich bin von ihm abhängig. Er ist mir wichtig. Wenn ich bete, dann bringe ich zum Ausdruck, Gott, ich schaff's alleine nicht. Ich brauche dich. Gebet ist also eigentlich etwas zutiefst Demütiges. Wenn ich sage, Gott, ich rede mit dir, weil ich dich brauche, weil du Gott bist, weil ich nicht Gott bin, weil ich es alleine nicht schaffe. Aber wenn ich bete, zeige ich auch Gott, du bist im Himmel, du regierst und ich bringe dir mein Vertrauen zum Ausdruck, dass du, der du souverän bist, alles im Griff hast. Dir ist alle Macht. Unser Gebet zeigt also unser Vertrauen und es ist auch ein Mittel, dass unser Vertrauen sich sogar noch vertieft. Ein zweiter Grund, warum wir beten sollen, ist, weil Gott Gemeinschaft mit uns pflegen will. Und umgekehrt ist es auch so, dass wir durchs Gebet Gott unsere Liebe zeigen. Das Gebet ist Ausdruck unserer Liebe. Das Gebet bringt uns in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott. Gott liebt uns und er freut sich unserer Gemeinschaft mit ihm. Und es ist ja auch so, dass Gott unser Vater ist. Ich bin selbst auch Vater und ich liebe es, mit meinen Kindern Gemeinschaft zu haben und mit ihnen zu reden. Und ich freue mich sogar, wenn sie mir etwas sagen, was ich schon weiß. Oder wenn sie mir sagen, ich habe dich vermisst, dann freut mich das, obwohl ich das auch schon gehört habe. Und ich stelle mir das etwa so vor, Gott freut sich, wenn wir ihm unsere Liebe ausdrücken, obwohl er es eigentlich schon weiß. Aber er freut sich, weil wir seine Kinder sind. Und er freut sich, mit uns Gemeinschaft zu haben, wie ein Vater mit seinem Kind. Es ist auch so, dass ich Liebe ja ausdrücken will. Und so freut sich Gott, wenn er unsere Worte hört. Gott freut sich auch über das Lob seiner Kinder. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir wie so zwei Hauptlinien, die die ganze Bibel durchziehen. Eine Hauptlinie, die die Bibel durchzieht, ist, es geht immer um Gottes Ehre. Es geht letztlich gar nicht um mich. Es geht um Gottes Ehre, um seines Namens willen. Du, Herr, sollst Ehre bekommen. Und die ganze Bibel ist voll davon. Aber es gibt eine zweite Linie, die parallel verläuft durch die Bibel. Und das ist, dass Gott das Beste für uns Menschen will. Er will unsere Freude. Und diese beiden Linien, die gehen wie Hand in Hand. Nämlich je mehr der Mensch Gott verehrt, ihn lobt, desto größer wird auch seine Freude. Darum will Gott Gemeinschaft mit uns haben. Und das tut auch uns gut. Wenn wir ihm unsere Ehre ausdrücken, das tut uns gut. Und es wirkt sich auch positiv auf uns aus. Ein dritter Grund, warum Gott möchte, dass wir beten, ist, weil Gott uns erlauben möchte, an Aktivitäten beteiligt zu sein, die von ewiger Bedeutung sind. Oder anders ausgedrückt, Gott möchte durch unser Gebet etwas tun. Wir können durch unsere Gebete Gottes Arm bewegen. Unser Gebet verändert die Weltgeschichte. Stell dir das mal vor, du betest für dich ganz persönlich, es sieht dich niemand in deinem Kämmerlein und es verändert die Weltgeschichte. Gott will dir Anteil geben an seinen Aktivitäten. Natürlich ist das sehr komplex, wie das genau geht, da ein allwissender, allmächtiger Gott, meine Gebete und so weiter. Da kann man sich ganz viele Gedanken dazu machen. Aber wenn wir die Bibel beim Wort nehmen, sehen wir, Gott ist ein souveräner Gott, der in seiner Souveränität entschieden hat, dass er auf das Gebet seiner Kinder hören möchte. Also es ist nicht so, dass weil ich so gut bin und so mächtig, Gott halt auf mich hören muss. Und Gott hat sich entschieden, dass er auf mich, kleiner Mensch, auch hören will. Das ist seine Entscheidung. Unser Gebet tut also nicht nur uns gut, sondern wirkt sich auch auf Gott und die Welt aus. Unser Gebet verändert Gottes Handlungsweise. Dazu dann in einer späteren Einheit mal noch mehr. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Frage. Zu wem sollen wir denn beten? Wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, so ungefähr 2000 Jahre, dann sehen wir, der Adressat der Gebete, das war Gott Vater, Gott Sohn und auch Gott der Heilige Geist. Manchmal sogar die ganze Dreieinigkeit, die angesprochen wird. Aber die Frage ist, was sehen wir in der Bibel? Wer ist der Adressat oder zu wem sollen wir beten? Und das sehen wir, wenn wir in die Bibel schauen, ins Neue Testament, dann sind die meisten Gebete im Neuen Testament an den Vater gerichtet. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die meisten Gebete, die wir in der Bibel im Neuen Testament finden, die sind von Jesus. Und Jesus hat ja logischerweise nur zum Vater beten können. Er konnte ja nicht gut zu sich selbst beten. Darum sind die meisten Gebete zum Vater. Und ich meine, dass wir das auch für unser Gebetsleben so übernehmen dürfen, dass wir durch Jesus zu Gott als unserem Vater sprechen dürfen. Dann finden wir in der Bibel aber auch Gebete, die sind an Jesus gerichtet. Auch die gibt es. Ich erinnere an Stephanus, der hat zum auferstandenen Jesus, der zu Rechten des Vaters saß, gebetet und gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und bereits die Christen, die ersten Christen, die in der Bibel erwähnt werden, die haben auch gebetet, Maranatha, das heißt wahrscheinlich, komm her, oder unser Herr kommt, wahrscheinlich auch eine Aufforderung, unser Herr, komm. Und dann ist es direkt an Jesus gerichtet. In Offenbarung 22, Vers 20 heißt es: Ja, komm, Herr Jesus. Auch ein Gebet an Jesus. Der Hebräerbrief macht außerdem deutlich, dass Jesus ja unser Hohepriester ist, der mit uns mitleiden kann. Und so meine ich, dass gerade diese Aussagen im Hebräerbrief uns eine große Ermutigung sein können, auch direkt zu Jesus zu beten. Gerade auch, wenn wir mit unseren Schwachheiten kommen, dann wissen wir, wenn wir zu Jesus beten, er hat Mitleid mit uns, wenn wir beten. Es gibt also in der Bibel Belege, deutliche Belege für das Gebet zum Vater und auch zum Sohn. Aber jetzt stellt sich immer schon die Frage, die stellt sich auch heute uns, wie ist es mit dem Gebet zu Gott, dem Heiligen Geist? Und da gibt es in der Bibel, im Neuen Testament zumindest, im Neuen Testament gibt es meines Erachtens kein Beispiel für ein Gebet zum Heiligen Geist. Heißt das, dass wir nicht zum Heiligen Geist beten sollen? Jetzt in meiner Jugend war es für mich völlig klar, natürlich nicht. Natürlich sollen wir nicht zum Heiligen Geist beten. So war mein Umfeld gemeindlich, privat, es war völlig klar, war für mich auch keine Frage. Auch noch während dem Studium hatte ich ganz klar diese Sichtweise, wir sollen nicht zum Heiligen Geist beten. Dann im Studium und auch später habe ich viele bibeltreue Theologen kennengelernt, die das anders sehen. Ihr wisst wahrscheinlich, einer der Theologen, die mich auch besonders geprägt hat, ist der Wayne Grudem, und er schreibt, so beispielhaft möchte ich das zitieren, er schreibt, obwohl keine direkt an den Heiligen Geist gerichteten Gebete im Neuen Testament überliefert sind, gibt es nichts, was ein solches Gebet verbieten würde. Denn der Heilige Geist ist, ebenso wie der Vater und der Sohn, vollkommen Gott und ist des Gebets würdig und mächtig, um unsere Gebete zu erhören. Sehen also, es gibt beide Sichtweisen, je nach Prägung. Ich möchte jetzt meine aktuelle Sichtweise darlegen. Vielleicht kann das zur Meinungsbildung helfen. Und meine Sichtweise wurde schließlich vor allem geprägt durch einen Dozenten, den ich hatte an der STH Basel, Fachbereich praktischer Theologie. Und das hat mir sehr geholfen. Auch die Folien, ich möchte sie dann zeigen, die er uns gezeigt hat, die haben mir sehr weitergeholfen. Beten zum Heiligen Geist, was sagt die Bibel? Mal klar ist für mich, dass die grundsätzliche Aufgabe des Heiligen Geistes bei unserem Beten ist, dass er uns hilft beim Beten. Jetzt sehen wir in der Bibel keine Aussage bezüglich Gebet zum Heiligen Geist. Also wir finden keine Aufforderung zum Gebet zum Heiligen Geist, finden kein Beispiel, aber wir finden eben auch kein Verbot oder keine Aussage, die uns sagt, dass wir nicht zum Heiligen Geist beten dürfen. So müssen wir sagen, ja, die Bibel, die schweigt in dieser Frage. Was bedeutet das? Es kann A bedeuten, wenn die Bibel schweigt, dass man nicht darf. Oder B, es kann bedeuten, dass ich darf. Also grob gesagt, das Schweigen der Bibel kann heißen, ich kann zum Heiligen Geist beten, oder es kann heißen, ich darf nicht zum Heiligen Geist beten. Was das Schweigen der Bibel auf jeden Fall nicht bedeutet, ist, dass ich zum Heiligen Geist beten muss. Also niemand kann das als Befehl verstehen, weil die Bibel schweigt. Sonst gäbe es einen Auftrag, ein Beispiel in der Bibel, wenn ich zum Heiligen Geist beten müsste. Also, wir schließen daraus, weil die Bibel hierzu schweigt, dass ich nicht den Heiligen Geist anbeten muss. Und wir sehen auch aus dem Schweigen der Bibel, dass das Gebet zum Heiligen Geist in neutestamentlicher Zeit kein Thema war. Ich meine, dass es darum auch in meinem geistlichen Leben keine zentrale Rolle spielen sollte. Jetzt, wenn die Bibel schweigt, dann kann das ein Verbot bedeuten oder eine Erlaubnis. Und es kommt jetzt ganz darauf an, wie ich die Argumente gewichte. Es gibt viele Pro- und Kontra-Argumente. Ich möchte euch ein paar exemplarisch darlegen, vielleicht die wichtigsten hier anhand dieser Folie, die ist ja nicht von mir, die habe ich so im Studium vor vielen, vielen Jahren gesehen, fand sie hilfreich. Diejenigen, die sagen, beten zum Heiligen Geist ist erlaubt, die weisen darauf hin, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und mit einer Person kann man reden. Und wenn man mit einer Person redet, die Gott ist, dann ist das per Definition einfach mal Gebet. Also wenn ich mit dem Heiligen Geist, der eine Person ist, reden kann, weil er ja hier ist, weil er mich hört, und ich rede mit ihm, dann bete ich zum Heiligen Geist. Das ist ein Argument. Ein weiteres Argument ist, dass schon früh in der Kirchengeschichte die Christen zum Heiligen Geist gebetet haben. Es gibt auch Lieder aus frühester Zeit, die wir heute noch überliefert haben, auch frühchristliche Gebete und Bekenntnisse, in denen der Heilige Geist direkt angesprochen wird. Da ist anzumerken, dass nicht alles, was alt ist, auch gut ist. Ein weiteres Argument ist noch, wenn ich zum Vater und zum Sohn beten kann, kann ich auch zum Heiligen Geist beten. Ja, nur weil ich es kann, heißt das nicht, dass ich auch soll. Das ist also kein zwingender Schluss. Auf der anderen Seite sagen manche bibeltreue Theologen und Christen, dass man nicht zum Heiligen Geist beten darf oder soll. Und da wird dann vor allem auf die unterschiedliche Stellung in der Trinität hingewiesen. Also, dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes durch Jesus Christus zum Vater beten. Dass das Gebet ist. Vor allem wird aber auch darauf hingewiesen, dass es ja kein Beispiel gibt in der Bibel. Allerdings gibt es auch andere hilfreiche geistliche Praktiken, die nicht erwähnt werden. Und die machen wir auch und diskutieren auch nicht so sehr darüber. Noch ein Argument, das gegen das Gebet zum Heiligen Geist spricht, das ist, dass der Heilige Geist der Vermittler des Gebetes ist. Und damit ist ausgeschlossen, dass er auch Adressat sein kann. Das ist auch kein zwingender Schluss, denn der Überbringer einer Nachricht kann ja auch mal der Adressat der Nachricht sein, in einem anderen Fall. Also der Pöster, der mir die Post bringt, kann auch mal jemand sein, zu dem ich direkt rede. Auch wenn er normalerweise mir Dinge überliefert, die andere mir sagen wollen. Jetzt, das sorgt eine Gegenüberstellung. Was ist mein persönlicher Lösungsansatz? Ich finde den Lösungsansatz vom Niceno Constantinopolitanum hilfreich. 381 nach Christus haben die Kirchenlehrer nach vielen Jahren Diskussion ja da so ein Bekenntnis formuliert, und in diesem Bekenntnis heißt es unter anderem: Ich glaube an den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zusammen angebetet und gepriesen wird. Auch das ist eine Folie aus dem Studium, aber ungefähr so handhabe ich es auch. Ich bete den dreieinigen Gott an, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber in der Regel, also ich bete den Heiligen Geist nicht alleine an, nicht isoliert, aber in der Trinität. Es gibt ja auch Lieder, da betet man direkt zum dreieinigen Gott, da ist der Heilige Geist ja immer auch mit gemeint. In der Regel richten sich meine Gebete an den Vater bzw. den Sohn, aber es ist meines Erachtens nicht verkehrt, zuweilen direkt zum Heiligen Geist zu beten. Insbesondere, wenn wir ihn etwas bitten, was mit den besonderen Bereichen seines Dienstes oder seiner Verantwortlichkeit zusammenhängt. Und so bete ich manchmal in meiner persönlichen stillen Zeit auch direkt zum Vater, direkt zum Sohn und dann direkt zum Heiligen Geist bei einem Bereich, wo ich meine, das ist jetzt genau der Auftrag des Heiligen Geistes. Aber noch einmal, in der Regel richten sich meine Gebete an den Vater bzw. den Sohn. Wer sich dazu noch vertiefter Gedanken machen möchte, dem empfehle ich den Vortrag von Martin P. Grünholz, der ist kürzlich erschienen, 75 Minuten, also er hat ein bisschen mehr Zeit, sich zu dieser Frage zu äußern, als ich mir hier nehmen möchte in dieser Einheit. Aber wenn dich das interessiert, wenn du dir ganz tief biblisch, theologisch, kirchengeschichtlich Gedanken machen möchtest, dann empfehle ich dir diesen Vortrag wärmstens, finde ihn sehr, sehr hilfreich zu dieser Frage, offen.bar, da findet man diesen Vortrag und übrigens auch viele weitere hilfreiche Vorträge. Ich möchte in meiner Einheit noch zu einer dritten Frage kommen oder vielleicht besser zu einem dritten Punkt. Zu praktischen Gedanken und da mal zuerst die Frage, welche Haltung sollen wir denn äußerlich einnehmen? Jetzt in der Bibel gibt es äußere Haltungen, die sind wörtlich so dokumentiert. Zum Beispiel werden uns Beter beschrieben, die stehen vor Gott. Manche, die liegen. Proskyneo, so vom Wort her, anbeten. Kyne ist ja der Hund. Also das ist eigentlich von der Wortbedeutung wie ein Hund, so vor sich Gott hinlegen. So. Das ist anbeten. Auch spannend. Also manche haben sich hingelegt vor Gott. Manche haben sich hingekniet. Wir lesen auch von erhobenen Händen. Ich meine, zur Zeit Jesu war die wohl üblichste Gebetshaltung die, dass man hinstand und die Hände so erhoben hat, offene Hände, um von Gott etwas zu erbitten. Darum schreibt ja dann Paulus auch, ich will, dass die Männer heilige Hände erheben. Und ich verstehe das so, dass Paulus uns nicht auffordert, dass wir die Hände erheben müssen beim Beten, sondern dass es für ihn völlig synonym war, wenn jemand betet, dass er die Hände erhebt. Und wenn ein Mann betet, dann logisch sollen seine Hände heilig sein. Also was er ausdrücken will, ist nicht, erhebe deine Hände, Mann, sondern deine Hände sollen heilig sein, rein sein. Das ist so die Aussage in 1. Timotheus 2,8. Aber wie gesagt, die damalige Gebetspraxis, erhobene Hände. Jetzt mit einem Zwinkersmile möchte ich darauf hinweisen, was in der Bibel nicht an Gebetshaltung dokumentiert ist. Wir sehen von niemandem, dass er gesessen ist, seine Hände gefaltet hat und seine Augen geschlossen. Ich sage nicht, dass man das nicht tun darf. Ich möchte vor allem darauf hinweisen, dass die äußere Haltung gar nicht so wichtig ist, meines Erachtens. Sondern dass es wichtiger ist, dass wenn wir beten, dass wir ungestört sind und in Ehrfurcht vor Gott kommen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir das Körperliche nicht außer Acht lassen sollten. Die meisten Menschen sind ja so, dass sie auch nonverbal kommunizieren. Und es gibt sogar Kulturen, die machen das noch ein bisschen exzessiver. Ja, aber das ist völlig klar. Das, was wir sagen, möchten wir irgendwie unterstützen mit unserem ganzen Körper. Und da finde ich es hilfreich, wenn wir mit Gott beten, dass nicht unser innerer Eindruck, den wir ausdrücken möchten, dann so diametral dem gegenübersteht, wie wir da sind. Dass wir auch das Körperliche beachten, finde ich wichtig. Dass also unsere äußere Haltung ein Ausdruck der inneren Haltung ist. Seit vielen Jahrhunderten stehen Menschen ja auch auf, wenn es um den Segen geht. Und ich finde das ganz schön, dass wenn wir um den Segen bitten oder der Segen zugesprochen bekommen, dass wir dann aufstehen, so, ich stehe jetzt auf, ich werde ausgesendet in die Welt, um dort positive Veränderungen zu bewirken. Und Gott sendet mich jetzt wieder aus mit seinem Segen. Wie sollen wir beten, laut oder leise? Ich möchte ermutigen, hörbar zu beten. Damit meine ich nicht, dass jedes Gebet für den anderen hörbar sein muss, aber ich möchte ermutigen, dass jedes Gebet für mich hörbar ist. In der Bibel finden wir übrigens auch gar kein Beispiel für ein stilles Gebet. Wir finden Beispiele, ich erinnere an Hannah, die hat gemurmelt. Und Eli hat es nicht verstanden, was sie da gebetet hat, meinte, sie sei betrunken. Ja, unsere Gebete dürfen auch so sein, dass sie niemand versteht. Aber wir finden in der Bibel kein Beispiel für ein Gebet, das rein in Gedanken gesprochen wurde. Obwohl natürlich Gott unsere Gedanken kennt. Und vielleicht gibt es mal den Moment, da wäre es total unangebracht, jetzt etwas zu sagen. Aber ich möchte trotzdem ein Stoßgebet machen. Dann können wir durchaus natürlich in Gedanken das ausdrücken. Und Gott kennt ja unsere Gedanken, kein Thema. Aber wenn wir immer nur in Gedanken beten, dann könnte das unanständig werden. Denn wir sind sehr assoziativ in unserem Denken. Also ich zumindest, wenn ich etwas denke, denke ich plötzlich noch an drei andere Dinge, die irgendwie gar nichts mehr mit dem zu tun haben und dann schweife ich ab. Und so ist es für mich schon nur hilfreich, dass wenn ich bete, auch für mich persönlich, dass ich das dann formuliere. Dann weiß ich nämlich, was ich gebetet habe und was ich nur gedacht habe. Und ich kann dann sogar mein Gebet unterbrechen und darüber nachdenken, was ich Gott denn noch sagen möchte. Wir müssen aber auch nicht schreien beim Gebet. Gott hört gut. Die Götzen, zu denen musste man schreien, oder? Ich erinnere an Elia. Hört er denn nicht, der Baal? Ist er vielleicht gerade auf dem WC? Ihr müsst lauter. Nein, Gott ist immer gerade bei uns. Er ist nicht weggetreten. Wir müssen nicht schreien. Vielleicht praktisch können wir es so machen, dass wir wie ein Kind mit dem Vater oder ein Freund mit dem Freund spricht. Manchmal stelle ich mir vor, Jesus sitzt jetzt gerade so neben mir und ich rede jetzt mit ihm und ich stelle mir vor, wie er jetzt mir zuhört. Dann sollen wir alleine beten, zu zweit oder als Gemeinde. In der Bibel gibt es alle Formen und so meine ich, dass auch jede Form des Gebets in meinem Leben seinen Platz haben sollte. Klammerbemerkung, das Gemeindegebet hat in der Bibel eine besondere Verheißung. Zum Schluss meiner Einheit möchte ich noch auf eine letzte Frage eingehen. Wie ist das mit dem Beten in Jesu Namen? Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dass manche Christen, vielleicht macht ihr es selbst auch so, dass manche Christen mit der Formel abschließen, in Jesu Namen, Amen. Nun in Johannes 14, Vers 13 bis 14 steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ist die angehängte Formel in Jesu Namen, Amen, ist das das, was Jesus hier meinte in Johannes 14? Ich meine, eindeutig nicht. Jesus sagte nicht, was auch immer ihr bitten werdet und dazu die Worte in Jesu Namen nach einem Gebet hinzufügt, das werde ich tun. Jesus spricht hier nicht über das bloße Hinzufügen bestimmter Worte, als ob dies eine Zauberformel wäre, die unseren Gebeten Kraft verleihen würde. In keinem einzigen aufgezeichneten Gebet ist der Ausdruck in Jesu Namen am Ende zu finden. Was aber meint in Jesu Namen? Es meint im Namen von jemandem zu kommen. Also im Namen von jemandem zu kommen bedeutet, dass eine andere Person uns befugt hat, Kraft ihrer Vollmacht zu kommen, nicht Kraft unserer eigenen. Das heißt zum einen, wir beten, wenn wir im Namen von Jesus beten, was Jesus beten würde. Sagen, Vater, ich sage dir jetzt, was Jesus dir sagen würde. Und zum anderen bedeutet es aber auch, wir kommen in der Vollmacht von Jesus. Sagen, Vater, ich sage dir das jetzt, aber die Vollmacht ist die deines Sohnes. Und Gott erhört dann das Gebet nicht, weil ich es ihm gesagt habe, sondern wegen dem, was Jesus für mich vollbracht hat. Wegen seinem Verdienst für uns, nicht wegen meinem Verdienst. Das meint im Namen von Jesus beten, dass wir mit einer bestimmten Vollmacht bitten. Natürlich auch das bitten, was dieser, der uns die Vollmacht gibt, selbst sagen würde. Jetzt so die Frage, sollten wir auf diese Formel verzichten in Jesu Namen? Nun, natürlich darf man diese Formel in Jesu Namen an ein Gebet anhängen. Mir scheint aber wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es nicht um diese Formel geht und dass diese auch nicht notwendig ist. Besonders aufpassen müssen wir, dass junge Gläubige, auch Neubekehrte, nicht plötzlich den Eindruck haben, es handle sich dabei um eine Art Zauberformel, die das Gebet effektiver machen soll. Und um solche Missverständnisse zu vermeiden, denke ich, ist es hilfreicher, diese Formel nicht zu verwenden und stattdessen das auszudrücken, was diese Aussage ja meint. Dass wir zum Beispiel beten, Vater, wir kommen nicht mit unseren eigenen Verdiensten zu dir, sondern aufgrund der Verdienste Jesu Christi. Oder dass wir beten, Vater, wir danken dir, dass du uns durch das Werk Jesu, deines Sohnes, unsere Sünden vergeben und uns den Zugang zu deinem Thron gewährt hast. Wichtiger als diese formalen Bekenntnisse ist aber, dass wir uns bewusst sind, dass wir nur durch Jesus Christus zum Vater kommen können.